Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Gründer einer Software für Sportvereine, Julian Eckmann.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Heute spreche ich mit Julian Eckmann, dem Co-Founder von Yolavo, über den Weg von der Idee eines Airbnb für Sport, das hat nicht so gut geklappt, über den Pivot zu einer erfolgreichen SaaS-Lösung für Sportvereine, die auch Kurse anbieten. Welche Regeln und welche Glaubenssätze die Yolavo-Gründer ganz bewusst gebrochen haben, um sehr kapitaleffizient wachsen zu können. Zum Beispiel, dass sie eine Outbound-Sales-Motion für ihr Produkt gebaut haben, die viel effizienter ist, als es ihnen am Anfang gesagt wurde. Er teilt auch Einblicke in ihr Marketing und die Bedeutung von Fokussierung und wie Yolavo die 1 Million ARR-Marke geknackt hat. Jede Menge drin in dem Gespräch mit Julian Eckmann und mit mir, Janis Bandorski. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julian, herzlich willkommen bei Artist on Air.
Hallo Janis, freut mich hier zu sein.
Sehr schön. Julian, heute schon Sport gemacht?
Nee, ist aber eingeplant im Blocker, im Kalender. Das heißt, heute geht's auf den Fußballplatz.
Sehr gut. Im Verein oder einfach mit ein paar Kumpels?
Ja, also ich bin Mitte 30, bin aber schon seit ein paar Jahren bei den alten Herren. Also es kennen vielleicht viele, die sehr viel Fußball gespielt haben, aber irgendwann ist zweimal die Woche Training und ein Spiel ein bisschen viel. Und ich mache es aber trotzdem noch sehr gern in einem Vereinsumfeld.
Okay, ja, warum habe ich die Frage gestellt? Du beschäftigst dich nicht nur in deiner Freizeit mit Vereinssport, sondern auch beruflich. Erzähl mal, wie es dazu kam und was deine Firma Yolavo eigentlich macht und mit Vereinen zu tun hat.
Ja, sehr gerne. Also ich denke, was nicht nur mich, sondern uns drei Gründer einfach antreibt, ist einfach diese Leidenschaft für Sport und fürs gemeinschaftliche Sporttreiben, gemeinschaftliche Erlebnis und das einfach zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, das, was auch in die gesamte Founder-Story uns eigentlich mit begleitet. Haben ein paar Umwege gemacht, weiß nicht, wie weit wir da auch in die Anfangsstory noch reingehen, aber grundsätzlich bieten wir jetzt eine Buchungsplattform für Vereine an, mit denen sie eben ihre Kurse, ihre Feriencamps einfach buchbar machen können. Das heißt, wir machen Schluss mit Excel-Listen, mit dem ganzen WhatsApp hin- und herschreiben und digitalisieren den gesamten Bereich bis hin zu Payment und auch den buchhalterischen Prozessen. Genau, und von daher eigentlich das Sinn, den Vereinen mehr Zeit für das Wesentliche zu geben, was uns auch selber antreibt, also das Miteinander und alles, was lästig ist und was vielleicht auch gerade im Ehrenamt schwierig ist, Leute zu finden, dazu zu begeistern. Darum wollen wir uns kümmern, mit einem sehr fokussierten Ansatz eben auf das Thema Kurse, was es eben in mehr und mehr Vereinen ja schon ein fester Bestandteil geworden ist.
Das heißt, kurz gesprochen, ihr habt eine Software entwickelt. Die Software nennt sich Yolavo und die Nutzer davon sind Vereine und die können alles machen, was vorher mit viel Stift und Papier gemacht wurde und können ihren Verein quasi digitalisieren.
Genau. Also es ist nicht der komplette Verein, der digitalisiert wird. Ja, also das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir über Visionen sprechen, was noch alles möglich ist. Aber wir haben uns wirklich auf den Bestandteil gesetzt, Anmeldeprozesse, Teilnehmerverwaltung, Abrechnung und das eben in dem Bereich Kurse, Schwimmkurse, Feriencamps, Fitnesskurse. Also konkret konzentrieren wir uns eigentlich auf Touren- und Mehrspartenvereine, auf Schwimmvereine, auf Skivereine, also alle, die sehr viel von dem anbieten, was eben Kurse, Feriencamps etc. sind. Deswegen der klassische Fußballverein, wo ich jetzt selber auch Fußball spiele, der wäre jetzt nicht in unserem ICP, zumindest aktuell.
Ja. Ich, Full Disclaimer, wir haben vor ungefähr 2 Jahren auch schon mal miteinander gesprochen, als ihr eine kleine Finanzierungsrunde geraced habt. Da habe ich die Frage gestellt, Julian, wie groß ist denn dieser Markt? Ist das nicht zu nischig? Wie schaut es heute aus? Ich habe neulich einen LinkedIn-Post von dir gesehen. Da hast du angekündigt, dass ihr jetzt über 1 Million ARR seid. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das habe ich falsch eingeschätzt vor 2 Jahren. Du hast es richtig eingeschätzt und hast nicht nur die Vision gehabt, sondern ihr habt auch die Execution Power im Team, das dann umzusetzen. Erzähl mal, wo ich mich geirrt habt und mit welcher Strategie ihr jetzt die 1 Million ARR geknackt habt.
Werbung. Julian hat gerade ja schon erzählt, dass sie viele ihrer Kunden auch über Empfehlungsmarketing bekommen.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann habe ich jetzt den perfekten Werbepartner für dich. Du hast ein starkes Softwareprodukt und möchtest wachsen, aber die Kunden finden nicht so recht zu dir? Dann hilft dir DigitalLike. DigitalLike ist eine inhabergeführte SEO-Agentur aus Berlin, die sich auf die SaaS-Branche spezialisiert hat. Das Team bringt über ein Jahrzehnt Erfahrung im SEO und Content-Marketing mit und das zeigt sich auch in ihrer hochwertigen Arbeit. DigitalLike, gegründet von Johannes Giesche und Uwe Roll, steht für Fairness, Transparenz und Qualität. Der Fokus liegt dabei immer auf echten, langfristigen Erfolgen für dein Unternehmen. Gerade SaaS-Unternehmen stehen vor der besonderen Herausforderung. Sie brauchen kontinuierlich qualifizierte Leads, die zu zahlenden Kunden werden. Genau hier setzt DigitalLike an. Sie nehmen sich Zeit, um dein Produkt zu verstehen und deinen Markt kennenzulernen. Nur so lassen sich die richtigen Keywords finden, die hochwertige MQLs und SQLs versprechen. Viele SaaS-Unternehmen vertrauen schon auf die Expertise von DigitalLike und konnten mit ihrer Umsetzung Traffic und Umsatz steigern. Und das Beste, DigitalLike bietet dir einen kostenlosen und unverbindlichen Check deiner Website mit anschließendem Videocall, um Quick Wins für dein Wachstum zu identifizieren. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau auf digitallike.de/artist vorbei und lass dir zeigen, wie dein SaaS-Business aufs nächste Level gebracht werden kann. Werbung Ende.
Also ich weiß nicht, ob du dich geirrt hast, aber im Endeffekt, was ich vielleicht challengen würde jetzt in Nachbetracht ist, dass der Markt vor allem initial hunderte Millionen Euro groß sein muss, weil gerade ein sehr spezifischer Zielmarkt, den ich jetzt vielleicht mal hochrechnen kann, ein klassischer Verein, der zahlt bei uns 700 Euro im Jahr Gebühr. Davon haben wir vielleicht 15.000 von den insgesamt 90.000 Sportvereine, die für uns aktuell interessant sind. Das heißt, es sind eigentlich nur 10 Millionen. Wenn du das mal ganz moderat rechnest, ja, und davon haben wir jetzt vielleicht knapp 1 Million, das heißt 10% Market-Penetrierung. Aber wir haben noch viele Möglichkeiten, wie dieser Markt größer wird. Also da ist zum Beispiel nicht mit einberechnet das Thema Online-Payment, was ja bei vielen SaaS-Lösungen ein Riesentreiber ist. Wir haben nicht gesprochen darüber, dass wir mehr vertikalisieren können in andere Nischen, wie zum Beispiel Fußballcamp-Anbieter sind, Schwimmschulen, wo wir jetzt auch immer mehr Nachfrage für bekommen und eben auch das Thema mehrere Add-ons oder mehrere Module für den Verein anzubieten, um ihn nicht nur im Bereich Kurse zu unterstützen, sondern wie du es vielleicht anfangs auch gesagt hast, wirklich den Verein zu digitalisieren. Und so wird auch allein in Deutschland, kann es einfach schon in den Bereich von 60 bis 80 Millionen als Marktvolumen reingehen. Und wenn wir dann eben diese Verticals dazu nehmen, ja, ist es schon vielleicht ein bisschen ein Baukastensystem. Du kommst damit aber auch auf eine Milliarde, wenn du europaweit gehst. Wir haben ja auch, als wir gesprochen haben, nicht klassische VCs adressiert. Das heißt, es ist sicherlich nicht der Multimilliardenmarkt, wo wir jetzt sagen, okay, wir gehen hier sofort rein. Aber es ist halt auch ein Markt mit weniger Konkurrenz. Und wenn du trotzdem dieser Zielgruppe ein richtig gutes Produkt anbietest, kannst du da wirklich auch in die Zukunft gerichtet sehr gute Umsatzentwicklungen angehen. Aber was ich vielleicht nochmal auf deine Frage zurückgehe, ist, am Anfang ist eigentlich ein sehr klar definierter kleiner Zielmarkt, auch wenn er selbst vielleicht nur ein paar Millionen Euro groß ist, besser als ein riesengroßer und ich gehe 1000 Opportunities nach. Das ist, denke ich, so die Hauptlearning, das ich eigentlich gemacht habe. Ihr hattet ja auch schon mal, glaube ich, Sport Alliance oder Magic Line, da sind die haben ja, glaube ich, einen Marktanteil von knapp 70%. Das heißt, selbst wenn wir nicht groß erweitern würden und wir würden von diesen 30, 40 oder vielleicht auch 70 bis 80 Millionen über 50% in unserem Markt erreichen, wird es ja auch schon eine Company, die mehrere 10 Millionen Euro Umsatz machen kann. Deswegen, das ist, glaube ich, anders vom Marktanteil, dass der vielleicht, wenn du sehr nischig unterwegs bist, halt auch deutlich höher sein kann.
Ja, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr ein paar Regeln gebrochen habt oder gesagt habt, Total Addressable Market Diskussion hast du jetzt sehr schön unter Beweis gestellt und nochmal dargelegt gerade, dass die für euch gar nicht so relevant war, weil ihr einfach gesagt habt, die Nische bietet ein unheimlich hohes Potenzial, sich darauf wirklich zu fokussieren und da dann das beste Produkt zu entwickeln, so einen Fuß in die Tür zu kriegen und gegebenenfalls später über eine Land-and-Expand-Strategie dann auf andere Teilbereiche zu expandieren. Hast du sehr schön erklärt, fand ich. Was ist ein anderes Beispiel, wo ihr
ich sag mal, typische Floskeln von Investoren in den Wind geschlagen habt oder mit Regeln gebrochen habt?
Was mir spontan einfällt, ist so vielleicht das Go-to-Market oder die Auswahl der Akquise-Kanäle, weil grundsätzlich, gut, es kennen sich ja viele, dass Vereine jetzt nicht die Leistungs- oder die Zahlungsbereitschaftszielgruppe überhaupt vielleicht ist, wenn man es aussieht, gerade wenn man von B2B-SaaS spricht, ja, wenn man da vielleicht von ungefähr 700 Euro durchschnittlich im Jahr ausgeht, was ein Verein uns bezahlt an Lizenzgebühr, dann würde man sagen, okay, ein Outbound-Modell kann da nie funktionieren. Ich denke, wir haben trotzdem in der Anfangsphase, sagt man ja oft, das ist, denke ich, relativ Standard, doing things that don't scale. Also wir haben trotzdem Outbound gemacht, um einfach erstmal das Produkt zu entwickeln und haben uns dann eigentlich gesagt, okay, eigentlich kann es nicht funktionieren, aber halt mal, warum sagt man das eigentlich? Warum sollte Outbound denn nicht funktionieren?
Weil es meistens
zu teuer
ist. Ja.
Genau, es ist zu teuer. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen es einfach schaffen, dass wir trotzdem innerhalb von einem Jahr diesen Payback hinbekommen. Und was können wir denn tun, um trotzdem in einer Art Outbound-Motion die Prozesse so kurz und klein zu halten, dass wir vielleicht in dem ersten Termin auf den Sale gehen, dass wir vielleicht sogar mit Looms diesen Aha-Moment sogar schon in der ersten Ansprache eben schaffen. Und so haben wir es eigentlich geschafft, selbst jetzt eine sehr effiziente Outbound-Motion zu entwickeln, die es uns erlaubt, es auch zu machen, es profitabel zu tun. Und da würde ich einfach alle Gründer eigentlich immer so ein bisschen ermutigen, solche Floskeln einfach nochmal zu hinterfragen und zu schauen, okay, wie kann ich sie in meinem Modell, muss ich sie brechen oder kann ich vielleicht doch da in dem Fall was an den Start bekommen?
Das heißt, euer ACV ist bei ungefähr 700 Euro. Wenn ihr eine Kack-Payback-Period von unter einem Jahr anstrebt, dann muss dieser Outbound-Prozess in Summe weniger als 700 Euro kosten. So ist erstmal die ganz einfache Mathematik, oder?
Vielleicht nochmal ein Tweet, der da vielleicht, also wenn alle SaaS-Modelle sagen, du musst monatliche Payment anbieten. Also, oder? Also wahrscheinlich die meisten
häufig,
Gründe,
ja,
die du hast, wenn du auf deren Preismodell anschaust, ist es immer, bieten wir immer noch nicht an, einfach genau aus dem Grund. Wir sagen, es ist das Mindeste, was du mit uns machst, ist ein Jahr. Bei unseren Vereinen ist es auch so, die haben oft einen längeren Planungshorizont. Das heißt, es ist okay, aber es bedeutet für uns, dass wir eben an Tag 1 die 700 Euro bekommen. Und das ist natürlich, wir müssen es nicht vorfinanzieren. Und das ist auch ein sehr effizientes Modell oder eine mögliche Stellschraube, die man drehen kann. Und vielleicht ist man dann dafür eher mit dem Pricing noch einen Tick unter dem, was man vielleicht pro Monat verlangen könnte. Also das werden wir vielleicht auch irgendwann wieder hinzunehmen. Ja, aber es war auch ein wichtiger Bestandteil, dass überhaupt das Outbound für uns oder generell die Akquise für uns funktionieren kann, damit wir einfach das Wachstum auch finanzieren können.
Bietet ihr Vereinen auch sowas wie eine Trial Period an, dass ihr anbietet, dass man nach einem Monat oder drei Monaten, wenn es gar nicht funktioniert, sein Geld wieder zurückbekommt, oder hattet ihr diesen Fall einfach noch nicht?
Wir haben mit Sportverbänden Kooperationen, wo es so eine Trial-Period gibt, wo wir sagen, dafür, dass ihr auch für uns natürlich ein bisschen Werbung macht und euren Verein das anbietet, könnt ihr 3 Monate eben Yolavo kostenlos euren Verein zur Verfügung stellen. Bei größeren Kunden haben wir sicher auch schon mal uns auch drauf eingelassen zu sagen, okay, wenn wir jetzt einen kleinen Pilot machen konnten, dass wir eben sowas gemacht haben oder auch mal eine Geld zurück. Also ich denke, solche Mechanismen haben wir sicher schon mal eingesetzt, aber grundsätzlich versuchen wir sehr schnell eigentlich diese ganze Jahreslizenz oder was wir haben sogar seit einem Jahr eine 2-Jahres-Lizenz und man ist eigentlich überrascht, wie hoch der Anteil ist. Es sind, glaube ich, von den Neukunden zumindest 25%, die sich gleich für 2 Jahre binden und dementsprechend auch für 2 Jahre gleich bezahlen mit einem Rabatt. Aber das ist auch eben sowas, wie wir dann eben wieder auch weitere Neukundenakquise finanzieren können.
Wie hoch gebt ihr den Rabatt fürs 2-Jahres-Paket?
20%.
Habt ihr das getestet mit anderen oder habt ihr einfach gesagt, 20% ist wahrscheinlich die richtige Zahl und da keine großen AB-Tests mit 10%, 15%, 25% gemacht?
Getestet in Gesprächen, ja, also ich glaube, diese Preiseinführung, als wir das gemacht haben, da haben wir sehr viel geändert in dem Preismodell und es war für viele Vereine eine sehr deutliche Erhöhung, muss man ganz klar so sagen, und deswegen habe ich die Gespräche geführt und habe da einfach rausgefunden, okay, was ist so der Prozentsatz, wo wir dann einfach auch ein gutes Feedback bekommen. Das heißt, ich habe da bevor wir es wirklich auf alle Kunden ausgerollt haben, eine ganze Monatskohorte, also haben wir mit 60, 70 Kunden in irgendeiner Form Kontakt gehabt. Und daraus konnte man dann eben auch sehen, also ich bin nicht mit den 20% reingegangen, sondern ich bin eher offen reingegangen und habe dann gemerkt, okay, das ist so, wo wirklich dann ein deutlicher Effekt da ist, dass viele sich auch für die 2 Jahre dann eben binden, was natürlich auch nochmal Churn-Minimierung bedeutet. Von daher waren das, denke ich, mehrere Gründe, warum wir uns dann für die 20% entschieden haben.
Meine Hypothese wäre, dass der Churn sowieso sehr, sehr gering ist. Denn wenn ein Verein sich entscheidet, jetzt den Schritt in die Digitalisierung zu tun und Yolavo als Partner findet, dass es da auch keine Bestrebungen gibt, das nochmal alles auf links zu drehen, sondern der Kontrakt dann auch relativ stabil ist. Ist das korrekt?
Ja, also ich denke, da sind wir sicher auch im Vergleich zu anderen Bereichen sehr, sehr gesegnet, dass es vielleicht ein bisschen auffälliger ist, die Vereine zu akquirieren, aber sonst eine sehr dankbare Zielgruppe, die auch eine gewisse Geduld mitbringt, was vielleicht auch eine Weiterentwicklung mitbringt. Genau.
Okay, jetzt habe ich zwischen den Zeilen rausgehört, ihr macht nicht nur direkte Gespräche mit Vereinen, sondern kooperiert auch mit Sportverbänden. Das ist dann ja quasi so eine Art Partnerschaft oder Multiplikatormodell. Wie seid ihr darauf gekommen und wie habt ihr das ans Laufen bekommen?
Ich denke, vor allem war es in der Corona-Zeit, war das vor allem in der Anfangszeit, oder sagen wir 2020, 2021, für uns ein perfekter Kickstart, um einfach auch einen gewissen Trust aufzubauen, ja, dass wir einfach sagen, wir haben diese Partnerschaften. Und gerade jetzt am Beispiel zum Beispiel Tourenverbände, was ja die größte Verbandsstruktur auch in Deutschland ist, weil ja sehr, sehr viele Vereine auch vom Kindertouren über dann Fitnessangebote eben anbieten, konnten wir dort halt sehr gute gemeinschaftliche Benefits rausstellen, weil immer mehr das Thema Digitalisierung, Buchungen nachhalten, also gerade in der Corona-Zeit, erinnert man sich ja vielleicht, gab es eine Teilnahmedokumentation, ja, und das haben wir dann gemerkt, okay, alle Verbände müssen ihren Vereinen dort irgendeinen Rat geben und wir haben in der Zeit, sind wir halt dann sehr stark in die Vorleistung gegangen und gesagt, okay, wir wissen, es ist eine schwierige Zeit, wir bieten das euren Verbandsvereinen mal, ich glaube, es waren sogar 6 Monate oder 9 Monate kostenlos an. Der Verband hat uns dann eine kleine Schutzgebühr dafür eben auch bezahlt, aber es war wirklich so dieses gemeinschaftliche, wir helfen dem Markt und das würde ich sagen, das war so der größte Push und seither gibt es halt immer wieder auch Anknüpfungspunkte, wo entweder das Thema Digitalisierung oder Vereinsentwicklung, moderner sich aufzustellen, flexibler zu werden, ja, also es ist ja immer mehr gängige Praxis, dass auch Nichtmitglieder in Vereinen Sport machen können und das ist genau unser Thema, sich als Verein zu öffnen, Kurse und einfache Buchungsmöglichkeiten zu bieten und deswegen sind das auch die Themen, wo wir immer wieder dann gemeinschaftlich nach außen gehen, in Webinaren, es ist wenig, dass wir jetzt groß unterwegs sind in Deutschland, wieder auf den ACB zurückgesprochen. Also es hat uns natürlich da auch sehr stark geholfen, dass es immer mehr auch in den Verbänden ins Digitale gegangen ist, in der Kommunikation zu den Vereinen.
Mhm. Okay, verstanden. Also ihr benutzt die Verbände da als Multiplikatoren mit so Teaser-Angeboten. Dann würde ich gerne nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, wenn du sagst, eure Outbound-Motion bekommt ihr hin unter 700 Euro. Und teilweise geht ihr auch schon auf ein Deal-Closing im ersten Termin. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen näher in die Details nehmen, wie ihr die Ansprache gestaltet, wie ihr die Leads gewinnt. Du hast Loom erwähnt, auch welches Tool-Setup ihr verwendet, um diese effiziente Outbound-Motion hinzubekommen.
Ja, sehr gerne. Also ich denke, die Grundvoraussetzung und dann, wenn das die nicht gegeben ist, dann funktioniert alles, was danach kommt, nicht, ist die ganz detaillierte Auswahl passender Zielkunden. Ja, ich glaube, das haben wir echt sehr gut hinbekommen. Da hat auch das Tech-Team uns unterstützt, dass wir nennen das Screening. Also wir wissen einfach mittlerweile, was ist unser ICP, was müssen die Vereine, wie viele Kursangebote müssen die haben, was nutzen die aktuell für die Anmeldung. Das ist halt das Schöne, wir können das alles auf den Webseiten anschauen. Und da haben wir ein Team von Werkstudenten, die das super machen, die einfach eine super Dokumentation auch aufgestellt haben, wo wir einfach kostengünstig Opportunities generieren können. Das ist, denke ich, das Allerwichtigste, dass die Qualität stimmt.
Das heißt, die Werkstudenten suchen nach Vereinen, gehen auf die Website vom Verein, gucken, was haben die für Kurse und wie kann man sich da anmelden und dann speichern sie das in der Datenbank.
Genau, also wir haben es eigentlich so gemacht, dass die Webseite in einem von uns entwickelten Tool geladen wird, sodass eigentlich nicht nochmal der Klick auf eine Webseite nötig ist, sondern dass man, ja, dass wir auch wissen, okay, die Seiten haben wir alle schon angeschaut, die nicht, wir können sie vorstrukturieren. Also da haben wir schon auch eigene Tech-Ressourcen eingesetzt, um das eben einmal effizient aufzugleisen und eben keine Duplikate zu haben und schnell eben neue Deals zu generieren. Genau. Also das ist, denke ich, Bestandteil Nummer eins. Dann ist es eine gute Schulung der Outbound Caller natürlich, dass es einfach in die Zielgruppe passt, aber auch wirklich jemanden dort dabei haben, die einfach sehr erfahren sind.
Das heißt,
sind,
ja? Euer erster Touchpoint ist ein Outbound Anruf und keine E-Mail.
Ja, also das ist so ein bisschen die Transition von Founder-led Sales zu ja, Team-led Sales, würde ich sagen. Ich bin sehr stark in E-Mails gewesen. Ich habe alles über die E-Mails gemacht, weil ich eben selber ja Jugend- und Sportwart im Verein bin und konnte immer über dieses Personal Storytelling kommen. Das heißt, die ersten mehreren hundert Kunden, die wir gewonnen haben, waren rein E-Mail und da sagen einfach eine sehr gute Individualisierung. Es ging nicht ums Volumen, sondern gute E-Mails, die einfach wirklich, wo man weiß, die war jetzt nicht eine Blast-E-Mail, die man einfach rausgehauen hat, und da habe ich wirklich sehr gute Response bekommen. Als ich es dann eben transition musste, sind wir mehr auch auf, weil wir jemanden im Team hatten, der dazukommt, der einfach sehr viel Outbound-Sales-Calling-Erfahrung hat, haben gesagt, okay, dann nehmen wir die Stärke, ja, wir müssen auch nicht, was bei mir funktioniert hat, muss nicht unbedingt dann übertragen werden, und da machen wir wirklich Calling, und in dem Calling genau, versuchen wir dann entweder einen Termin zu buchen oder zu sagen, wenn Interesse da ist, danach über Looms wirklich so eine Art Mini-Demo zu machen. Und die reicht interessanterweise in vielen Fällen auch schon aus, wenn wir einfach ein paar Informationen haben, was so die Problempunkte ist, so das Interesse zu wirken, dass danach das auch in so ein bisschen so einen Self-Serve-Modus übergeht, weil wir dann eben auch Test-Accounts zur Verfügung stehen. Also es ist einfach wichtig, so dieses, welches Problem hast du, und das so können wir lösen. Das müssen wir irgendwie versuchen aufzubrechen, und ab da können wir es dann auch versuchen, effizienter zu gestalten.
Und welches Problem ein Kunde hat, hörst du aber im ersten Telefonat dann raus?
Ich gehe mit einer Hypothese rein, weil ich ja weiß, wenn die eine E-Mail-Adresse auf der Webseite haben, bitte melde dich bei Erika Musterfrau an, dann weiß ich, die Anmeldung ist händisch, die muss eine Teilnehmerliste händisch erstellen, die hat keine Online-Zahlung, wohingegen jemand, der vielleicht schon ein bisschen so ein Kontaktformular hat, dann bin ich vielleicht ein bisschen mehr noch so am Fragen. Ich glaube, gerade diese Punkte, wir wissen, es gibt so 3-4 Szenarien, wie das Vereine, wenn sie nicht digital sind, also nicht ein Buchungssystem nutzen, wie sie es machen, und dann einen Customized Call, der sagt, hey, du machst es ja so und so, sehe ich es richtig, wir hören das von anderen Vereinen, dass sie immer die und die Probleme haben, hast du das auch? Und dann wirklich darauf aufsetzen, die nächsten Schritte.
Okay, das ist also eine relativ schlanke Discovery, wo du schon vorinformiert reingehst. Und warum habt ihr euch entschieden, Loom-Videos per E-Mail zu verschicken, statt eine Demo zu machen in einem Live-Video-Call?
Also die meisten sind schon eine Demo, die wir eben machen. Ja,
okay, also per Video-Call.
Per Videocall. Es gibt aber auch die wir sagen, die Vereine schwierig zu greifen. Okay, ich nehme dir gleich das in einem Mini-Loom auf, weil oft eigentlich ist es so, wenn wir die Probleme wissen, können wir auch in wenigen Minuten die Aha-Momente schaffen. Und deswegen, bevor wir lang probieren und Kosten verursachen für uns, ja, da irgendwie einen Termin zu vereinbaren, versuchen wir eher schneller diese Aha-Momente an die Interessenten zu liefern. Aber normalerweise kann man sich ja so vorstellen, auch wenn diese Webkonferenz da war, die so bei uns, wir versuchen auf eine halbe Stunde zu gehen, wo wir dann auch wirklich auch auf das Closing gehen, selbst da könnte es ja sein, dass vielleicht sagt, ja, ich muss das nochmal abstimmen, ja, dann haben wir das halt eben aufgezeichnet oder eben machen nochmal fünf Minuten Loom an den Entscheidungsträger, und dann kann eigentlich die Entscheidung getroffen werden, weil es geht jetzt nicht groß, dass wir mehrere Entscheidungsträger abholen müssen in weiteren Webkonferenzen, sondern wir wollen eigentlich dort sagen, hey, das ist das Problem, das du hast, so können wir es lösen, das sind die Konditionen, und ja, dann ist dieser Prozess eigentlich auch abgeschlossen.
Das heißt, wenn ihr ein Loom-Video rausschickt, dann ist das in aller Regel auch individualisiert, nur für den Ansprechpartner bei dem Verein und keine vorgefertigten Videos oder so.
Ja, genau.
Okay. Mhm. Und War es ein langer Lernprozess, rauszufinden, genau welche Person im Verein dann auch die Entscheidungskompetenz hat, eure Software einzukaufen? Oder wusstet ihr von Anfang an relativ klar, mit wem ihr da sprechen müsst? Oder ist das von Verein zu Verein unterschiedlich?
Ich glaube, da haben wir uns recht einfach getan, weil ich selber ja quasi Kursmanager in meinem Verein bin und ich auch daher Erfahrungswerte hatte und auch ein erstes Netzwerk, das natürlich die ersten Kunden gebracht hat und da schon auch rauskristallisiert sich hat, dass man bis zu einem gewissen Preisniveau das eigentlich auch selber einfach erstmal entscheiden kann oder vielleicht einmal sich nochmal das Go holt. Das ist aber was, wo es dann einen Internal Champion gibt, also diesen Kursmanager, wir nennen diese Buyer-Persona Orga Olli, also jemand, der eher organisatorisch unterwegs ist, der viele Kurse organisiert. Wir gehen nicht unbedingt an den, der im Verein alle Entscheidungen und alle Finanzentscheidungen trifft, sondern es muss bei uns bottom-up gehen. Wir müssen hier schnell diese Aha-Momente generieren und sagen, so und so sind die Konditionen und dann muss das intern funktionieren und das hat für uns auch eben gut funktioniert.
Und Orga Olli oder Orga Olivia arbeiten in der Regel auch ehrenamtlich, oder?
Der Anteil wird immer größer von Hauptamtlichen. Also ist es trotzdem wahrscheinlich noch unter schätzungsweise 15%, ja, 20%, aber der Anteil wird schon höher. Also es gibt Vereinsmanager, die sagen, okay, ich bin eingestellt worden, ich bin wirklich dafür zuständig, das Sportangebot zu professionalisieren, Kursangebote einzuführen. Von daher werden wir dort sicher auch in den nächsten Jahren diese Zahl noch mehr steigen sehen. Ja.
Okay, also ich überlege gerade jetzt, wie die interne Kommunikation läuft und wenn Orga Olli dann sagt, du guck mal, ich reiß mir hier für den Verein den Poppes auf, das Sportangebot zu gestalten, ich habe 10 Stunden pro Woche, da kann ich nicht 8 Stunden davon mit Bleistift irgendwelche oder in irgendwelche Excel-Listen hin und her e-mailen und dann Kontoauszüge ausdrucken und mit dem Textmarker ankreiden, wer jetzt bezahlt hat und wer nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Diskussion, die schon mal stattgefunden haben könnte, oder?
Ja, sehr, sehr oft, weil, wie du sagst, ist ja immer so eine Entscheidung, wie rechtfertigst du dieses Investment, ja? Und es ist natürlich, wenn du jetzt schon Mitarbeitende hast, dann kannst du sagen, die kosten auch mit allen Zuschlägen 20 Euro pro Stunde und dann lässt sich die 700 Euro auch super schnell ausrechnen. Aber was du jetzt gerade aufgemacht hast, ist genau eigentlich in dem ehrenamtlichen Bereich, wo es eigentlich eher Problem ist, Leute noch zu motivieren, zu sagen, bitte halte den Posten, ja? Und deswegen ist es viel so diese Vereinfachung, wie es dann entweder den Personen sagt, okay, dann mache ich es auch nochmal weiter, ja, oder überhaupt, wir haben viele, die sagen, ich mache das, aber ich weiß, dass andere Vereine ein Buchungssystem nutzen, dass sie es auch mit euch zusammenarbeiten, ich übernehme den Job nur, wenn wir die Aufgaben, die du gerade geschildert hast, wenn die mir von einem System übernommen werden und das deswegen funktioniert es, glaube ich, auch über diesen, eigentlich nicht Entscheidungsträger, aber er hat trotzdem eine gewisse Macht, ja, weil jeder Verein will ja, dass Ehrenamtliche auch weiterhin an der Stange bleiben.
Ja, dann lass uns nochmal einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen, wie Julavo eigentlich zustande gekommen ist, wie ihr euren allerersten Umsatz Euro mit Software verdient habt, auch wer eigentlich dahinter steht und dann wie die Reise zu 1 Million weiter aussah.
Ja, sehr gerne. Es war eine lange Reise, kann ich vorwegnehmen. Also was uns antreibt, ist das Why hinter Julius, Frederik und mir, also wir sind die Gründer von Julavo, ist einfach dieses gemeinschaftliche Erlebnisse ermöglichen. Wir sind aber dann, glaube ich, in der ersten Ausführung von Julavo so ein bisschen in die Vision eingestiegen und unsere erste Lösung war eigentlich das Airbnb des Sports, also eine Buchungsplattform, die nicht nur Sportvereine auf einer Plattform aggregiert, sondern jeglicher Sportanbieter in Freiburg und Umgebung konnte quasi sich dort listen und Sportsuchende konnten passende Angebote finden. Ich glaube, jeder, der schon mal Marktplatzmodelle damit unterwegs war, kennt das Thema Henne-Ei-Problem. Ja, das war eine Herausforderung, die wir nicht lösen konnten, aber es war eigentlich relativ spät, also wir haben wirklich 2 Jahre dieses Modell versucht zu tweaken, wo es mir eigentlich gekommen ist, ich mache es ja selber in meinem Verein und wir machen das noch mit Excel-Liste und ich habe nicht mal eine Online-Buchung auf der eigenen Webseite. Warum gehen wir nicht eigentlich von diesem Marktplatzmodell erstmal zurück auf diese SaaS-Lösung? Wie gesagt, First-Time-Founders, längerer Lernweg, aber ich glaube, im Nachgang macht es sehr viel Sinn. warum diese Fokussierung und dann auch nicht Fokussierung nicht nur auf die SaaS-Lösung, sondern wirklich auf Sportvereine mit Kursangeboten, wie wir es vorhin schon mal erwähnt haben, und nicht jeglicher Kurs- und Sportanbieter. Also ja, am Anfang haben wir gesagt, kann ja auch ein Fitnessstudio auf unserer Plattform sein, aber nein, auch bewusst zu sagen, ihr seid jetzt nicht unser Zielmarkt, ja, das hat dann wirklich so diese Traction gebracht, diese Fokussierung. Das ist, denke ich, so die Antwort auf, wie haben wir unsere ersten Euros verdient.
Und wann war das?
2019, 2020, ja. Also 2 Jahre kannst du eigentlich sagen, kein Revenue.
Ja, okay. Also das heißt, seit 4, 5 Jahren seid ihr jetzt mit diesem Modell unterwegs für Sportvereine, die Sportkurse anbieten, dass ihr da eine jährliche Gebühr verlangt. Und dann hatten wir Snapshot vor 2 Jahren ungefähr, da wart ihr schon bei 300.000 Euro ARR. Mhm. Ja. Und habt ihr das bis dahin gebootstrapped?
Wir hatten kleinere, sagen wir mal, Angel-Runden. Also sagen wir, bis dahin, wo wir gesprochen haben, kann man ungefähr sagen, dass rund 200.000 in die Firma geflossen ist. Und jetzt vor 2 Jahren eben nochmal 850.000. Also ich würde sagen, insgesamt auch, kann man ungefähr sagen, so 1 Million an Funding, 1 Million an ARR. Ich glaube, das ist recht effizient auch. Da gibt's auch
definitiv, ja, da gibt es andere Beispiele.
andere Beispiele, wo, glaube ich, da die Diskrepanz noch größer ist. Und ja, von daher sind wir jetzt auch wieder auf einem Break-Even-Level. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Motto nach der sehr anfänglichen, sehr überschwänglichen und Buchungsplattform und auch wirklich nach einem Streben nach VC-Money, eher so jetzt dieses mehr Bodenständige und zu sagen, okay, wir wollen wachsen und wir haben bis jetzt, sind wir auch 70% gewachsen, aber wir wollen es nicht at all costs und nicht mit einem unmenschlichen Burn und gleich wieder raisen zu müssen, sondern wir sind jetzt in einer sehr komfortablen Lage, weiteres Funding hinzuzunehmen, aber nicht zu müssen.
Okay, und plant ihr das oder wollt ihr weiter organisch wachsen?
Es wird sicher im Laufe dieses Jahres, so also mit Hinblick auf 2025, da eine Entscheidung geben. Also wir werden sicher nochmal aufs Gaspedal klicken, in welcher Form das ist, ob das jetzt eigenes Funding ist, ob das andere Arten von Kooperation sind. Das müssen wir dann eben auch nochmal schauen. Es gibt ja viele, viele Modelle dort, auch vielleicht im Konkurrenzumfeld zu schauen, wie kann man da vielleicht auch gemeinsam noch stärker wachsen. Ich glaube, es ist noch nicht jetzt der Punkt, wo wir sagen, wir wollen jetzt auf Profitabilität at all costs gehen. Es ist, denke ich, dieses Modell rentabel, aber schon ambitioniert weiter wachsen. Das ist so unser Ziel und da wird Funding sicher auch in irgendeiner Form eine Rolle spielen.
Okay, und wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen und mal schauen, wo steht Yolavo, oder du hast jetzt schon verschiedene Optionen ein bisschen aufgemacht, aber dann sage ich mal, wie sieht das Produktangebot von Yolavo in 3 bis 5 Jahren aus und welche Services könnt ihr dann erbringen?
Mhm. Ich kann vielleicht am Anfang mit unserem North Star. Der North Star ist, dass wir 100.000 Vereine und lokale Communities mit Yolavo unterstützen. Ja, das ist so das, was wir langfristig erreichen wollen. Wir sind gerade bei 1.400, also es ist noch ein Weg zu gehen. Ich denke, wenn wir jetzt so mittelfristig sind, mal so die 5.000, was so die nächste Hürde ist, da können wir immer noch sehr stark in unserem Zielmarkt Sportvereine und vielleicht ein bisschen drum Schwimmschulen, private Schwimmschulen, Fußballcamps, ist aber schon in diesem Bereich drin bleiben, weil da streben wir eher einen Marktanteil dann vielleicht von 20-30% an. Wir sind jetzt vielleicht gerade bei knapp unter 10%, aber wir müssen nicht unbedingt gleich ganz, ganz viele neue Märkte und dementsprechend Produktportfolios aufmachen, um mal in diese Größenordnung von mehreren Millionen ARA Richtung 10 Millionen ARA zu kommen. Wenn du aber 5 Jahre ansprichst, ist, denke ich, schon, sind so mehrere Achsen, die da dieses Produktportfolio erweitern. Ich denke, es ist einmal eine Vertikalisierung, auch wie ich es gesagt habe, eben Yolavo, nicht nur das Buchungssystem für Sportvereine, sondern vielleicht eine abgestimmte Lösung für Schwimmschulen oder eine abgestimmte Lösung für Fußballcamp-Anbieter. Die können jetzt Yolavo auch mitnutzen, aber wirklich so spezialisierte Lösungen, das sieht man gerade auch in anderen europäischen Märkten, dass sozusagen dieses Customizing der Lösung sicher eine Sache ist und auch dieses Produktportfolio, ja, also nicht nur Kursbuchungen zu machen, sondern vielleicht auch das Thema Übungsleiter, Trainer, also Personal mit als nächstes Modul mitzunehmen, das Thema Mitgliedschaften. Das ist, denke ich, bei Vereinen das naheliegendste, weil das ist, jeder Verein hat Mitgliedschaften und wir haben es aber bisher bewusst ausgeschlossen, um einfach wirklich so diesen Fokus auf was zu haben, was gerade so ein Trend ist in Vereinen und wirklich eine klare Fokussierung zu haben. Es gibt halt Competitors, die versuchen, alles auf einmal zu machen und wir sind eher so diesen Ansatz sequenziell das anzugehen. Von daher würde ich wahrscheinlich sagen, ist das nächste große Thema Mitgliedschaften und wahrscheinlich Personal, Übungsleiter. Das sind die naheliegendsten Themen. Und die würden dann auch bei unseren Verticals natürlich Sinn machen, weil auch eine Schwimmschule hat vielleicht auch Mitgliedschaften oder hat vielleicht auch Personal, das es verwalten muss. Und so, denke ich, ist es die Vision des Operating System für lokale Communities zu werden, ausgehend von den Sportvereinen. Ja, aber da ist, denke ich, noch viel, viel möglich, wie man so sieht.
Okay, also die Nische wird dann etwas größer perspektivisch und ist gar nicht mehr so eine kleine Nische. Gibt es trotzdem irgendwo eine natürliche Grenze, dass du sagst, wenn ich jetzt eine Tanzschule, eine Schwimmschule, eine Kletterhalle oder dann tatsächlich ein reines Fitnessstudio habe, dass es irgendwo eine Grenze gibt, dass du sagst, den Use Case können oder wollen wir auch ganz bewusst nicht mehr anbieten, um zum Beispiel uns klar zu differenzieren, auch von der Sport Alliance?
Genau, also ich würde, Fitnessstudio wäre so ein Markt, der jetzt bei uns sicherlich nicht so schnell auf einer Slide aufkommt, einfach halt, weil da die Konkurrenz auch groß ist, weil das Produkt gut ist und da sind wir einfach ein paar Jahre, denke ich, hinten dran in diesem Vereinsbereich und würde sagen, gerade nicht, sagen wir vielleicht auch auf selbstständige Art und Weise, die einfach auch dann die vielleicht bei der Magic Line sich nicht ganz abgeholt fühlen, weil es mehr für größere Studios ist, so dieser selbstständige Bereich, den würde ich auf jeden Fall in unseren Dunstkreis auf jeden Fall mit einbeziehen.
Okay, das heißt Skischulen, Schwimmschulen, Tanzschulen, Kletterhallen vielleicht auch bei einzelnen Betreibern, Bootcamps und Personal Trainer, Boxcamps und sowas, das fällt dann alles unter das ICP mit in einer Drei-Jahres-Vision.
Also wir können sagen, von den 1400 Kunden sind, glaube ich, knapp 1000 Sportvereine, aber jetzt schon 300 bis 400 sind schon aus diesen, also ohne dass wir es selber krass
investiert
hätten, kommen, weil Fußballcamp-Anbieter macht oft auf einem Sportvereinsgelände seine Fußballcamps. Daher sind wir über diesen Vereinsdunstkreis auch natürlich in andere Bereiche gewachsen. Auf unserer Webseite steht ganz klar Buchungssystem für Sportvereine. Gleichzeitig sagen wir aber auch, hey, wenn du die und die ähnlichen Angebote hast und möchtest nutzen, bist du mehr als willkommen. Aber diese Vertikalisierung, die wird dann sicher auch in diesem Horizont, zeitlichen Horizont, von dem du gesprochen hast, auch dann so, dass wir es noch selber mehr forcieren werden.
Alles klar. Wie ist denn die Firma personell aufgestellt? Wie viele Leute entwickeln bei euch Software? Wie viele machen Vertrieb und was wird da sonst noch gemacht?
Ja, also neben den drei Gründern, die sich auf diese Bereiche Tech, sagen wir mal Design und Customer Support und bei mir so Marketing und Sales aufteilt, so haben wir, denke ich, auch unsere Teams aufgegleist. Wir haben ein fünfköpfiges Tech-Team, haben 5 bis 6 Personen auch im Sales und Marketing und dann eben auch noch Support und Customer Success. Also ich würde sagen, das ist relativ klassisch, sind natürlich auch, wie vorhin angesprochen, auch Werkstudenten und Teilzeitkräfte dabei. Deswegen, wenn man jetzt so wirklich von so Fulltime Equivalents spricht, würde ich es eher so bei 12 bis 13 sehen, aber es ist ein Headcount, sind wir bei 17.
Okay. Gut, finde ich, ist eine schöne Ausgangsbasis. Wie gesagt, Glückwunsch nochmal, dass du diesen ersten Meilenstein 1 Million ARR über 1000 Kunden gepackt hat. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hinführt. Du weißt, beim Artist Summit gibt es nicht nur den Track für Commercial Founder, sondern auch den Tech-Track. Von daher glaube ich, ist ja für einige von euch oder zumindest für 2 von euch da auf jeden Fall was dabei. Und wir werden euch auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren begleiten. Vielen Dank für die Einblicke hier. Aber bevor ich dich gehen lassen kann, wartet natürlich noch unser Restaurant-Tipp. Und ich glaube, du arbeitest mittlerweile in Stuttgart, kommst aber aus dem schönen Freiburg im Breisgau. Wo möchtest du denn die Leute zum Essen gehen unbedingt mal hinschicken?
Ja, ich denke, da nehme ich einen Tipp aus der Heimat, aus Freiburg. Und wenn ihr dort seid, gern mal ins schöne Dreisamtal rausfahren. Das ist 10 Minuten von Freiburg, also im Fuße vom Schwarzwald, und da gibt's den Schlegelhof, gehobene badische Küche, also ja, schon ein bisschen höherpreisig, aber ist auf jeden Fall den Ausflug wert.
Der Schlegelhof klingt herrlich, Julian. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Trifft man dich ab und zu auch da?
Ja, definitiv. Wenn ihr dort seid, gerne über LinkedIn oder andere Kanäle mal durchfunken und immer begeistert, andere SaaS-Founders kennenzulernen.
Wunderbar. Dann sehen wir uns beim nächsten Artist on Tour Event und dann vielleicht im Oktober zum Summit in Berlin.
So machen wir es, Janis.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war mein Gespräch mit Julian Eckmann. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wer noch mehr lernen will zu effizienten Go-to-Market-Motions, Outbound-Sales, anderen Go-to-Market-Themen, der kann sich mit anderen Menschen, die das jeden Tag machen, unterhalten, und zwar beim Artist Circus am 4. April. Die Ticketpreise steigen nächste Woche am 28. Februar. Deshalb wäre mein Tipp, heute anmelden. Wir sehen uns da. Ciao, ciao.